Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Für Pendlerinnen und Pendler ist die neue Autobahn in Mittelhessen sicher eine praktische Sache. So praktisch, dass sich vermutlich noch einige Menschen zusätzlich für das Pendeln mit dem Auto entscheiden werden, wenn sie fertig ist. Die Autobahn soll durch den Dannenröder Wald führen. Dort gibt es Widerstand und wir berichten in dieser Sendung darüber. Außerdem geht es um die Ernährungslage im südlichen Afrika in Zeiten von Corona und Erderwärmung. Und wir informieren über Cookie-Banner und über die Verwendung von Recyclingpapier in Deutschland. Fleischersatzprodukte sind das Thema im Verbrauchertipp. Für das südliche Afrika hat die Erderwärmung eine ziemlich bedrohliche Folge. Der Regen fällt seltener und weniger zuverlässig. Das ist in der Region seit vielen Jahren zu beobachten. Jetzt kommt auch die Corona-Pandemie dazu und sie zeigt, dass die Versorgung mit Lebensmitteln auch durch geschlossene Grenzen und Transportprobleme beeinträchtigt ist. Zusammen mit politischen Konflikten wird die Lage in einigen Regionen bedrohlich. Aus Südafrika berichtet für uns Leonie March.
Juliet Hove sind die Sorgen ins Gesicht geschrieben. Die Kleinbäuerin lebt in den Midlands in Simbabwe, einer der Regionen im südlichen Afrika, die seit Jahren unter Dürre leiden. Doch dieses Jahr sei besonders schlimm, berichtet sie in einem virtuellen Pressegespräch.
Many families now, they don't have enough.
Viele Familien haben nicht genug zu essen und sind auf Hilfe angewiesen. Covid-19 hat auch uns Farmer hart getroffen. Wir dürfen nicht von einer Stadt in die nächste fahren und können die Märkte für unser Saatgut und andere Produkte nicht erreichen. Die eingeschränkte Bewegungsfreiheit behindert nicht nur den Verkauf, sondern auch den Zugang zu Krediten und landwirtschaftlichen Mitteln für die nächste Saison. Das sei einer von vielen Gründen dafür, dass sich die ohnehin prekäre Ernährungslage im Süden Afrikas durch Corona weiter zuspitze, betont Lola Castro vom Welternährungsprogramm. Wir kommen auf erschütternde Zahlen. 42 bis 52 Millionen Menschen werden in diesem und im kommenden Jahr auf Lebensmittelhilfen angewiesen sein. In 13 von 16 Ländern der Region ist der Bedarf so groß wie seit Jahren nicht mehr. Und zwar nicht nur auf dem Land, sondern auch in vielen Städten, wo sich die Menschen vor Ausbruch der Pandemie noch selbst versorgen konnten. Viele von ihnen hatten monatelang kein Einkommen. Andere haben ihren Job verloren. Wer vorher von der Hand in den Mund gelebt hat, steht nun vor dem Nichts. Vielerorts sind auch die Lebensmittelpreise gestiegen. Der Wert lokaler Währungen hat abgenommen, die Inflation zugelegt. Außerdem seien Zahlungen von Verwandten aus dem Ausland, die für viele Familien überlebenswichtig sind, angesichts der Pandemie ausgefallen, betont Regina Feind von der Welthungerhilfe in Simbabwe.
Ich höre das auch so von Mitarbeitern, dass ihre Extended Family, die sie mit versorgen, auch immer größer wird, eben weil die zusätzlichen Geldflüsse von den Familienmitgliedern aus dem Ausland, vor allen Dingen aus Südafrika, halt im Moment einfach wegfallen.
Simbabwe gehört zu den Ländern der Region, in der eine politische und wirtschaftliche Dauerkrise die Situation zusätzlich erschwert. Andernorts sind es bewaffnete Konflikte, wie im Norden Mosambiks. Mittelfristig muss sich die Region also besser auf derartige Schocks inklusive der Folgen des Klimawandels einstellen. Das ist Konsens. Kleinbäuerin Juliet Hove betont: Vor einigen Jahren hatten wir noch unser eigenes Saatgut. Aber heutzutage bekommen wir es vom Staat oder müssen es kaufen. Es sind Hybridsorten, die propagiert werden. Aber sie sind anfälliger für Krankheiten und die entsprechenden Pestizide können sich die meisten Bauern nicht leisten. Außerdem seien diese Sorten nicht ausreichend dürreresistent, beklagt sie. Dabei geht es insbesondere um Mais, ein Grundnahrungsmittel in der gesamten Region. Neben dem Welternährungsprogramm setzt auch die Welthungerhilfe daher verstärkt auf widerstandsfähigere Sorten. Regina Feind.
Wir haben zum Beispiel Sonnenblumen ganz stark propagiert in den letzten Jahren, weil die halt auch sehr dürreresistent sind. Auch ja, Sorgen und Hirse propagieren wir bei den Bauern und ja, vielerorts hat das eigentlich recht gut geklappt und bringt die Bevölkerung hoffentlich zumindest jetzt einigermaßen über die Trockenzeit bis zur nächsten Ernte.
Ein kleiner Lichtblick in einer ansonsten düsteren Gesamtsituation. Die Diversifizierung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft braucht Zeit, ebenso wie der Aufbau einer Wertschöpfungskette, und es gibt dabei noch viele Hürden zu überwinden. Millionen Menschen brauchen jedoch jetzt Akuthilfe, um zu überleben.
Aus dem südlichen Afrika war das Leonie March. Es ist ein Projekt mit Tradition. Seit rund 40 Jahren läuft die Diskussion über eine Autoverbindung von Kassel nach Gießen und ins Rhein-Main-Gebiet. Derzeit steht ein noch fehlendes Teilstück im hessischen Vogelsbergkreis im Mittelpunkt. Dort soll der Dannenröder Forst und einige weitere Waldgebiete der Autobahn weichen. Seit Monaten halten Umweltaktivisten den Wald besetzt, um den Weiterbau zu verhindern. Es gibt mehrere große Baumhäuser in großer Höhe. In zwei kleineren Waldstücken wurde bereits geräumt und am Sonntag gab es Demonstrationen gegen die offenbar anstehende Räumung im Dannenröder Forst selbst. Ludger Fittgau ist unser Hessen-Korrespondent und er verfolgt das Geschehen. Wie ist denn die Lage noch momentan?
Die Lage momentan, Herr Ehring, ist relativ ruhig. Die Projektgesellschaft Digest, die diesen Autobahnbau vorantreibt, auch für den Bund, sagt, die Rodungen gehen gut voran. In den beiden von Ihnen schon genannten kleineren Wäldern, dem Herrenwald, einem FFH-Gebiet und dem Maulbacher Wald, sind wohl insgesamt 3,5 Hektar, die gerodet werden sollen. Das sind 5 Fußballfelder. Insgesamt, wenn der Dannenröder Forst dann angegriffen wird von den Rodungsmaschinen, dann handelt es sich um rund 100 Fußballfelder, die gerodet werden sollen. Heute gab es am Landtag eine Protestaktion von Robin Wood. Die haben ein Transparent am Hessischen Landtag ausgerollt. Das hat für Ärger gesorgt, auch in der Landtagsverwaltung. Also es gibt kleinere Aktionen, aber im Augenblick keine großen Auseinandersetzungen.
In dem Konflikt stehen ja Aktivistinnen und Aktivisten gegen Politiker der Grünen, die in Hessen mitregieren. Was erwarten denn die Autobahngegner von den Grünen?
Ja, weil sie in der Regierung sind, sollen sie sich durchsetzen gegenüber der CDU, die dieses Projekt, diese Autobahn will. So fordern es die gerade jungen Aktivistinnen vor Ort. Und mir sagte zum Beispiel die Aktivistin Marie, eine Sprecherin der Besetzer, Folgendes.
Die hessischen Grünen versuchen gerade, alle Verantwortung von sich zu schieben und zeigen auf Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der natürlich Verantwortung hat. Und gleichzeitig können auch die Grünen hier etwas tun, können die Räumung absagen. Wir haben in Zeiten von Corona gesehen, was Politik kann, wenn sie will.
Ja, die Grünen selbst sehen das etwas anders, muss man sagen, weil sie sagen, wir können das eigentlich nicht absagen, weil das ist eine Bundesgeschichte. Und am Wochenende war der Bundesgeschäftsführer Michael Kellner von den Grünen vor Ort und nahm Stellung.
Hier in Hessen sind bis auf die Grünen und die Linke alle für diese Autobahn. Das heißt, es würde sich ja auch parlamentarisch in der Mehrheit im Hessischen Landtag nichts daran ändern. Und ehrlich gesagt hat auch der Hessische Landtag das gar nichts in der Hand, weil er muss für den Bund hier agieren, weil es eine Bundesautobahn ist. Also die Gerichtsentscheidungen sind gefallen. Der BUND hat ja wirklich versucht, auf jeder Ebene zu klagen und hat da viele Klagen angestrengt. Und wir haben auch gesehen, dass die Autobahn im Straßenausbaugesetz auf Bundesebene steht, die Gesetzeskraft hat. Und das heißt, es liegt nicht mehr in Hessen, sondern es liegt in Berlin.
Also Michael Kellner verteidigt seine hessischen Parteifreunde, die ein bisschen in der Zwickmühle sind, zusammen mit der CDU in der Regierung sind, die diese Autobahn wollen.
Dann gibt es ja offenbar eine Mehrheit für die Autobahn. Welche Argumente haben denn die Befürworter der Autobahn?
Da geht es vor allen Dingen um wirtschaftliche Argumente. Das sind auch die Positionen, die die CDU auf Landesebene aufnimmt. Es geht um die Stadt Allendorf, so heißt die, eine 20.000 Einwohnerstadt mit vielen industriellen Arbeitsplätzen, etwa 12.000. Die ist nicht angebunden direkt an eine Autobahn. Wenn die Autobahn käme, bekäme Stadt Allendorf 2 Autobahnen, Aus- und Einfahrten und wäre eben angeschlossen an das Autobahnnetz. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Anwohner sagen auch, die Lastwagen, die von Stadt Allendorf aus durch die Region fahren, fahren durch unsere Dörfer. Die Autobahn könnte uns da entlasten. Und das ist auch ein ganz wichtiges Argument. Und das dritte, Pendler. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Pendlern aus der Region Richtung Kassel, Richtung Rhein-Main. Und die könnten dann bis zu einer Dreiviertelstunde Fahrzeit sparen auf einer Strecke. Das ist das Argument.
Wie geht es denn jetzt weiter? Was ist zu erwarten?
Ja, Auseinandersetzungen in den nächsten Tagen und Wochen. Die Polizei rechnet mit möglicherweise 4-wöchigen Aktionen. Es ist sehr schwierig, die Leute aus den Bäumen zu holen. Die haben sich da wirklich gut oben in großer Höhe eingerichtet. Man muss vorsichtig vorgehen. Niemand will eine Eskalation, natürlich gerade die Landesregierung auch nicht, weil da ja diese heikle Situation ist mit Schwarz-Grün. Also es kann wochenlang dauern. Aktuell gibt es noch keine Räumung im Dannenröder Forst, aber man muss damit in den nächsten Tagen rechnen.
Ludger Fittgau war das über den Konflikt um den Dannenröder Wald. Herzlichen Dank. Erfahrene Internetnutzer wundern sich schon längst nicht mehr. Da hat man Socken im Netz gesucht und vielleicht auch gefunden. Und in den nächsten Wochen wimmeln die Anzeigen, die beim Surfen aufploppen, von Socken in allen Farben und Größen. Cookies heißen die kleinen Programme, die so etwas möglich machen, und bei fast jedem Besuch einer Internetseite laden wir uns mehr davon auf den Rechner. Doch die Möglichkeiten zum Schutz der eigenen Daten sind besser geworden, auch mit Hilfe der Justiz. Jerome Busch über den Umgang mit Cookie-Bannern.
412 Cookies. So viele unsichtbare Begleiter sollen auf der Webseite mit den meisten Cookies der Welt unser Suchverhalten protokollieren. An allen Ecken und Enden des Bildschirmes ploppen hier Werbebanner und Anzeigen auf, und bis die Seite fertig geladen ist, ist fast eine halbe Minute verstrichen. Mehrere hundert Cookies auf einer Webseite, das ist natürlich ein Extremfall. Doch auch eine typische Webseite im Internet benutzt durchschnittlich um die 10 bis 20 Cookies. Cookies, das sind kleine Textdateien mit Informationen, die im Internetbrowser gespeichert werden und es einer Webseite ermöglichen, einen Nutzer wiederzuerkennen. Einige davon sind eher harmlos oder sogar nützlich. So kann etwa ein Cookie platziert werden, wenn ein Nutzer die Sprache einer Webseite umstellt. Der Cookie merkt sich diese Information und beim nächsten Besuch erscheint die Webseite direkt in der gewünschten Sprache. Doch vor allem geht es um kommerzielle Interessen der Anbieter, sagt Markus Beckedahl, Gründer und Chefredakteur des Online-Portals netzpolitik.org.
Es gibt dann die, ja sagen wir mal, nicht so guten Cookies. Die werden vor allen Dingen im Bereich der Werbung genutzt, um möglichst viel über das Verhalten von einzelnen Nutzern, am besten noch über Webseiten hinaus zu erfassen, vor allen Dingen mit dem Ziel, möglichst viel über einen Nutzer rauszufinden und Werbung zielgruppengerecht zu verkaufen.
Die Cookies können dabei auch sensible Informationen erfassen, wie etwa die Altersgruppe, den Verlauf der vorher besuchten Webseiten oder Links, auf die ein Nutzer geklickt hat, sagt Beckedahl. Lange haben Webseiten über die Nutzung von Cookies kaum aufgeklärt. Doch seit einigen Monaten beobachtet der Experte ein Umdenken. Viele Webseiten nutzen nun Cookie-Banner, digitale Anzeigetafeln, auf der ein Nutzer einstellen kann, welche Cookies mitlesen dürfen und welche nicht. Der Grund dafür? Ende Mai entschied der Bundesgerichtshof, dass Unternehmen für Cookies, die als nicht unbedingt erforderlich gelten, die aktive Zustimmung der Nutzer benötigen. Geklagt hatte der Bundesverband der Verbraucherzentralen gegen einen Glücksspielanbieter. Seitdem finden sich im Netz die unterschiedlichsten Formen von Cookie-Bannern. Eines müssen aber alle Banner erfüllen, sagt Christine Steffen, Juristin der Verbraucherzentrale NRW.
Es muss aber so sein, dass für solche Werbe-Cookies eben auch keine Vorauswahl schon erfolgt durch den Anbieter, sondern der Nutzer hat hier die freie Wahl. Und das bedeutet, dass kein Kästchen vorausgewählt sein darf.
In einem rechtlichen Graubereich befänden sich hingegen Anbieter, die einzelne Auswahlmöglichkeiten farblich unterscheiden würden. Oftmals ist die Option, alle Cookies zu akzeptieren, besonders hervorgehoben. Wer hier unachtsam ist, klickt schnell auf das falsche Feld und gibt vielleicht Informationen frei, ohne es zu wollen. Einen Weg zurück gibt es dann nicht mehr, denn die Einwilligung zu widerrufen ist fast unmöglich. Experte Markus Beckedahl von netzpolitik.org empfiehlt einen einfachen Trick.
Am einfachsten ist es dann immer, die Cookies zu löschen und quasi die Beweise auf der eigenen Seite zu vernichten, damit man beim nächsten Mal nicht wieder in dieselbe Falle tappt.
Die Funktion zur Löschung der Cookies kann man dabei in den Einstellungen des Browsers finden. Viele Browser haben in den letzten Jahren zudem ihre Datenschutzeinstellungen verschärft und blockieren standardmäßig nervige Werbekookies. Markus Beckedahl.
Browser wie Firefox oder Safari von Apple, also wo Institutionen und Unternehmen dahinterstehen, die jetzt nicht explizit mit Werbung ihre Geschäftsmodelle betreiben, die haben dann eher Anti-Tracking-Maßnahmen, Datenschutz-Grundeinstellungen voreingestellt.
Bei anderen Browsern gäbe es oft Erweiterungen, die Cookies und Werbung blockieren. Etwa das Plugin uBlock Origin bei Google Chrome. Wer trotz datenschutzfreundlicher Grundeinstellungen im Browser auf einer Webseite auf undurchsichtige oder falsche Cookie-Erklärungen stößt, kann diese bei der jeweiligen Datenschutzbehörde des Landes melden. Dort wird die Beschwerde bearbeitet oder an die richtige Stelle weitergeleitet. Egal, ob der Betreiber der Webseite in Deutschland sitzt oder im fernen Amerika.
Wie umgehen mit Cookies, darüber informierte Jerome Busch. Rund 240 Kilo pro Jahr in Deutschland wird so viel Papier verbraucht wie in kaum einem anderen Land der Welt. Die Tendenz geht sogar nach oben, obwohl wir immer mehr elektronisch lesen. Der wichtigste Grund dafür ist der Onlinehandel. Immer mehr Pappverpackungen werden gebraucht. Wenn schon so viel Papier, dann sollte es wenigstens Altpapier sein, fordern Umweltschützer. Eine Bilanz zur Verwendung von Altpapier ist der Altpapieratlas, der heute früh in Berlin vorgestellt wurde. Dieter Nürnberger in Berlin, ist der Atlas denn auf Altpapier gedruckt?
Eindeutig ja. Der soeben hier im Bundesumweltministerium vorgestellte Papieratlas 2020 und auch die Presseunterlagen sind auf etwas gräulichem Papier gedruckt, also auf recyceltem Altpapier. Und das Ganze trägt auch noch den blauen Engel als Zertifikat, somit aus umweltpolitischer Sicht durchaus vorbildlich. Der Papieratlas bildet den Papierverbrauch ab. Allerdings geht es hier nicht um den Gesamtmarkt in Deutschland, sondern um den schon erheblichen Anteil an Papier, den deutsche Städte, Landkreise und auch die Hochschulen verbrauchen. Georg Ehring, Sie haben den jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland genannt, rund 240 Kilogramm Papier pro Einwohner. Damit liegt man für ein Industrieland weltweit mit an der Spitze. Und die Frage ist, gibt es da derzeit zumindest Hinweise für weniger Verbrauch? Ulrich Feuersinger ist Sprecher der Initiative Pro Recycling Papier und somit auch Initiator für den Papieratlas.
Hier muss man differenzieren zwischen grafischen Papieren und Verpackungspapieren. Grafische Papiere sind zweifellos rückläufig, zum einen durch die Digitalisierung, aber natürlich auch durch die Corona-Krise. Verpackungspapiere halten ungefähr die Menge durch den steigenden Onlinehandel. Also hier gibt es schon eine Wende mit dabei, wobei es für uns halt wichtig ist, dass wir einfach nachhaltige Papiere dann besser positionieren. Und wir konnten auch unsere Marktanteile bei grafischen Papieren, speziell bei Büropapieren, dementsprechend ausbauen.
Konkret, der Recyclinganteil liegt bei den Verpackungen bei rund 70% derzeit, bei den grafischen Papieren, die für das Büro oder auch für Infomaterialien benutzt werden, bei bundesweit ungefähr 15%. Dass es bei den grafischen Papieren auch besser geht, zeigen die Teilnehmer am diesjährigen Papieratlas. Es gibt mit 180 Teilnehmern eine neue Rekordbeteiligung. Immer mehr Kommunen wollen hier also nachhaltiger handeln und das auch transparent machen. Und die Umweltaspekte seien vielfältig, so Ulrich Feuersinger.
Wir haben deutlich weniger Energieverbrauch, weniger Wasserverbrauch, weniger CO2-Emissionen, wenn wir im Zuge einer Kreislaufwirtschaft wirtschaften. Und dieser Trend ist eigentlich sehr erfreulich. Die Anteile bei den Städten sind auch in diesem Jahr wieder gestiegen, genauso wie bei den Hochschulen und bei den Landkreisen. Und wir glauben auch, dass sich durchaus der private Sektor mehr für Recyclingpapier positionieren lässt im Sinne einer wirklichen Kreislaufwirtschaft.
Die Verwendung von 100% Altpapier spare rund 60% beim Energie- und auch beim Wasserverbrauch ein. Und natürlich müssen dann auch keine Bäume mehr für die Papiergewinnung gerodet werden. Die Recycling-papierfreundlichste Stadt ist in diesem Jahr Erlangen. Als Landkreis wird der Kreis Paderborn ausgelobt. Und die Auszeichnung für die Recycling-papierfreundlichste Hochschule geht an die Fernuniversität Hagen. Die teilnehmenden Städte und Landkreise kommen bei ihrem Papierverbrauch inzwischen auf einen Altpapieranteil von rund 90%. Die teilnehmenden Hochschulen nutzen rund 3/4 Recyclingpapier. Partner bei der Auszeichnung sind beispielsweise das Bundesumweltministerium, das Umweltbundesamt und auch der Deutsche Städtetag. Sie alle hoffen nun auf Nachahmer in den Verwaltungen und den Hochschulen. Und in der Regel seien Recyclingpapiere mit einem Weißgrad von 70 oder 80 auch günstiger als Frischfaserpapier. Somit kann sich der Einsatz von recyceltem Papier ebenso von den Kosten her lohnen. Aber natürlich ist das abhängig von den Rohstoffpreisen und auch dem gewünschten oder benötigten Weißgrad des Papiers. Wie angedeutet, in Deutschland bleibt der generelle Verbrauch an Papier weiterhin hoch. Und man hofft nun natürlich, dass durch diese Vorbildfunktion der Städte, Landkreise und Hochschulen sich das langfristig doch ändern kann.
Dieter Nürnberger war das aus Berlin. Herzlichen Dank. Und an dieser Stelle eine Meldung: Eines der größten und tiefsten Ozonlöcher der vergangenen Jahre hält sich über der Antarktis. Es habe inzwischen seine maximale Ausdehnung erreicht, teilte der Atmosphärenüberwachungsdienst im englischen Reading mit. Das Ozonloch ähnele dem vom 2018, das auch groß gewesen sei, sagte der Chef der Organisation. Der von der EU finanzierte Dienst CAMS ist Teil des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Es sieht aus wie ein Schnitzel und soll auch halbwegs so schmecken, doch es besteht aus Erbsenproteinen, Gluten oder Lupinen. Vegetarische Fleischersatzprodukte haben in den vergangenen Jahren einen Markt erobert. Nicht nur Vegetarierinnen und Vegetarier greifen zu. Auch manche, die auf Mischkost setzen, wollen so ihre Ernährung gesünder machen oder für weniger Tierleid verantwortlich sein. Allerdings haben Sojaschnitzel und Weizenwürste kulinarisch nicht unbedingt den besten Ruf, wie aktuelle Produkte abschneiden. Dazu der Verbrauchertipp von Stefan Römermann.
Lange Zeit war die Sache klar. Vegetarische Wurst- oder Fleischprodukte, das ist vor allem etwas für Menschen, die sich vegetarisch ernähren wollen. Doch das habe sich in den vergangenen Jahren geändert, erzählt Ulrika Brandt von der Ernährungsorganisation ProVeg, die sich für eine vegetarische und vegane Lebensweise einsetzt.
Weil die viel größere Zielgruppe ist die Zielgruppe der sogenannten Flexitarier. Das sind Menschen, die angeben, sie möchten zunehmend weniger Fleisch essen. Und die suchen natürlich nach Alternativen, weil sie sind natürlich den Fleischgeschmack gewohnt.
Das Problem dabei, ein klassischer Tofu- oder Gemüseburger mag zwar lecker sein, nur er schmeckt nicht nach Fleisch, sondern eben nach Tofu oder Gemüse. Einige Hersteller haben deshalb angefangen, für ihre Fleischalternativen nicht mehr Gemüse oder Getreide direkt zu verarbeiten, sondern vor allem die enthaltenen Proteine, also Eiweißstoffe.
Und diese Proteine werden aus Pflanzen isoliert, sprich aus Soja oder aus Erbsen. Und wenn die verarbeitet werden und mit den richtigen Gewürzen zusammengebracht werden, können die sehr, sehr fleischähnlich schmecken.
Das bestätigt auch Ernährungsexpertin Anneke von Regen von der Verbraucherzentrale Niedersachsen, die selbst beim Geschmack von manchen Produkten gestaunt hat.
Die schmecken wirklich so verdammt ähnlich, dass ich behaupte, manche würden es nicht erkennen.
Doch sind die Fleischalternativen auch besser und gesünder als Fleisch? Anhand der Nährwerte und Zutatenlisten hat von Regen für die Verbraucherzentrale den sogenannten Nutri-Score für 31 beispielhaft ausgesuchte Fleischersatzprodukte berechnet. Der Nutri-Score ist eine Art Lebensmittelampel, bei der Produkte von A bis E bzw. von grün bis rot bewertet werden. Vergleichsweise gesunde Lebensmittel bekommen ein A, eher ungesunde ein D oder gar ein E. Das Urteil bei den Fleischalternativen fällt gemischt aus.
Wir haben sowohl Produkte, die super gut abschneiden mit einem A, bei der Ampel grün sind, aber wir haben auch Produkte, die haben ein D, also wären dann schon so fast rot. Das heißt, nicht jedes Mal, wenn ich so ein Produkt wähle, habe ich die Garantie, dass es deutlich besser oder gesünder ist als ein Fleischprodukt.
Besonders gut schneiden Produkte ab, die einen hohen Gemüseanteil enthalten.
Das liegt daran, dass einfach Gemüse- oder auch Obstanteile in einem Produkt sehr positiv bewertet werden vom Nutri-Score her, also das ist immer ein guter Inhaltsstoff, genauso wie Ballaststoffe und Obst und Gemüse sind ja auch sehr ballaststoffhaltig.
Viele andere Produkte liegen bei den Nährwerten dagegen im mittleren bis eher ungünstigen Bereich. Das ist dann zwar nicht schlechter als bei echtem Fleisch oder bei Wurst, aber in der Regel auch nicht viel besser oder gesünder. Beim Einkauf sollten Verbraucher vor allem auf die Zutatenliste achten.
Die Produkte, bei denen Kokosfette eingesetzt worden sind, die schneiden eher schlecht ab. Und das liegt daran, dass Kokosfett einen hohen Anteil gesättigter Fettsäuren hat. Und das sind die Fettsäuren, die wir eher weniger zu uns nehmen wollen, weil sie sich eben ungünstig auf den Cholesterinspiegel auswirken.
Und ansonsten gelte, je länger die Zutatenliste ist, desto vorsichtiger sollten Verbraucher sein, vor allem wenn dort Inhaltsstoffe auftauchen, die sie nicht kennen oder einordnen können, rät Verbraucherschützerin von Regen.
Mit dem Verbrauchertipp von Stefan Römermann geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Nachhören können Sie die Beiträge dieser Sendung und auch einen Mitschnitt der Gesamtsendung nachher im Internet unter deutschlandfunk.de oder auch in unserer kostenlosen Audiothek-App. Gleich folgen hier die Nachrichten und dann die Informationen am Mittag mit Tobias Armbrüster am Mikrofon. Und da geht es unter anderem um den Rechtsextremismusbericht von Horst Seehofer.